New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu unserer neuen New Minds Podcast-Folge. Diesmal bin ich dabei. Der Max, Jens, ist heute nicht dabei und ich habe dafür einen sehr, sehr spannenden Gast, Kai Fischer. Kai Fischer sitzt mir gegenüber. Wir nehmen unseren ersten Podcast in Persona auf. Schön, dass du da bist, Kai.
Freut mich, danke, dass ich eingeladen wurde.
Erzähl mal, Kai, was ist so dein Background? Wo kommst du her und was besprechen wir Spannendes heute?
Also, wir besprechen das Thema virtuelle Influencer und mein Background ist, dass ich bis vor kurzem noch CCO von einem Animationsstudio war. Mein Background etwas länger ist, dass ich sehr lange in der Medienbranche war, unterwegs bei verschiedenen Companies, ein großer TV-Sender, eine große Produktionsfirma. Dort habe ich immer das Thema digital und digitale Trends behandelt, meistens in Rollen, die Themen gepusht haben, neue Themen gepusht haben. Genau, und ich freue mich, über mein neues Lieblingsthema, virtuelle Character, virtuelle Influencer zu sprechen.
Da bist du ja mein Go-To-Guy im Netzwerk, wenn es zum Thema virtuelle Influencer geht. Umso schöner, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Danke dir. So, erzähl mal so ganz kurz das Thema virtuelle Influencer. Wie bist du damit in Berührung gekommen eigentlich das erste Mal? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Thema virtuelle Influencer auch in Realität umzusetzen?
Das erste Mal in Berührung gekommen bin ich, wie viele andere, natürlich übers Internet. Also ich habe das Thema immer mal rumschwören sehen, habe es aber tatsächlich nie so richtig ernst genommen. Tatsächlich, lustigerweise, ist es mir dann wirklich full force begegnet auf der OMR 2022. Da gab es ein interessantes Panel zum Thema virtuelle Influencer. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass viel darüber gesprochen wurde, wie das Influencer-Game, so wie es aktuell ist, einfach nur ins Digitale übertragen wird. Das ist zwar höchst spannend, nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass Influencer-Marketing ist mittlerweile eine normale Marketingdisziplin, die auch teilweise ihre Flaws, ihre Frauds hat. Und die digitalen Welten haben so viele schöne neue Perspektiven, bieten uns so viele schöne neue Perspektiven auf Themen, sodass ich es extrem schade und ein bisschen enttäuschend fand, dass die Influencer, die dort vorgestellt wurden, eigentlich das Gleiche machen wie die Real-Life-Influencer. Und so sind wir dann auf der Rückfahrt von Hamburg, OMR, nach Berlin ins Woodblock-Studio in ein interessantes Gespräch gekommen und haben festgestellt, irgendwie kein Mensch auf der Welt begleitet das Thema digitale Influencer gerade oder keine Firma so weit, dass man sagt, man kann mit einem interessanten Purpose, mit einer Mission in die digitale Welt starten. Wir kennen alle das Gaming, wir kennen alle, damals war noch das große Zauberwort Metaverse. Im Metaverse kannst du sein, wer du willst, kannst du jede Person sein, kannst du Superkräfte haben, du kannst als Mann eine Frau sein, du kannst geschlechtslos sein, du kannst ein Tier sein, was du sein magst, kannst du dort sein. Und deswegen war schnell unsere Mission gestartet, dass wir gesagt haben, lass uns einen virtuellen Influencer starten und zwar mit einer klaren Mission, nämlich das Gute in das Digitale zu bringen.
Spannendes Thema. Also das heißt, wir haben ja oft auch über das Thema gesprochen, wie entwickelt man sowas? Du hast es jetzt gerade angesprochen, auf der OMR zum ersten Mal in einem Panel entdeckt, angefixt gewesen. Und ich würde sagen, um vielleicht den Satz noch zu beenden, den du gesagt hast mit den virtuellen Influencern, also Influencer, die virtuellen Influencer, die das Echte machen. Wie sage ich jetzt mal, wie die echten Influencer, vielleicht nicht die guten, sondern die Standard-Influencer, die dieses, sage ich mal, ich nenne es immer so schön Product Placement at its best durchexerzieren. Es gibt ja viele spannende Cases in dem Bereich auch, international. Ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu zum Thema Weltmarkt oder internationale Perspektive. Aber was war für dich so die größte Herausforderung? Also ihr seid dann zurückgefahren, habt dann gesagt, okay, lass drüber nachdenken, ich kenne dich ja auch, wenn du dann was im Kopf hast, dann wirst du es ja auch machen. Was war für euch so erstmal der nächste Schritt und was vielleicht in dem Zuge auch die größte Herausforderung?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also tatsächlich waren wir durch die Rückfahrt extrem angefixt. Ich federführend habe mich dann hingesetzt und habe erstmal versucht, das Ganze runterzuschreiben, ja, in ein Konzept, so wie man es ordentlicherweise auch normalerweise macht bei Businesses, die man startet, dass man erstmal überlegt, okay, was soll es sein? Ja, und da ist dann ein Deck entstanden und daraus hat sich dann peu à peu eine Persona entwickelt. So, und diese Persona war relativ klar, dass wir in die digitale Welt gehen wollen mit einer weiblichen Persona. Damals gab es eine große Studie, die kam die kamen raus und es war auch in aller Munde, dass die Gaming-Bubble so extrem toxic gegenüber weiblich gelesenen Personen ist und dass zwar Gaming 50-50 irgendwie verteilt ist, gendermäßig, nichtsdestotrotz aber kaum Frauen sich wirklich öffentlich als Frau oder als weiblich gelesen outen in der Twitch, in der Gaming-Bubble. Mhm. Deswegen war unser erster Purpose eigentlich geboren. Wir wollten viel mehr Empowerment ins Metaverse bringen. Das Ganze ist dann auf dem Deck entstanden. Tatsächlich mit ein paar Bildern, mit ein paar Ideen, die so ganz grob entwickelt wurden. Und dann habe ich versucht, einfach mal in die Welt zu gehen, mit potenziellen Influencern, Partnern, Stakeholdern zu reden. Und dann, wie es so ein bisschen im Startup-Welt ist, das Deck war das MVP, das Most Viable Product sozusagen, das Most Shippable Product, Minimum Viable Product, Minimum Shippable Product und dann gab's das Feedback von potenziellen Partnern. Also das waren Brands, das waren Tech Companies, das waren Medien und im Endeffekt unisono, alle sind auf den Purpose hängen geblieben, fanden das super, aber auch unisono, wir müssen das erstmal sehen. Ja. Gib doch mal was Haptisches.
Was hast denn da?
Ja. Ist da irgendwie Traction drauf? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann war klar, nach der ersten Herausforderung ein Konzept zu entwickeln, jetzt müssen wir einen Prototyp entwickeln. Und so ging es dann weiter.
Das heißt, ihr habt dann, also das ist ja immer so ein bisschen das Thema, ich glaube, gerade im Digitalen, wenn du virtuell im Influencer oder auch Metaverse, ist ja oft so ein bisschen die Frage, für was ist das gut? Wie setze ich das ein? Wie sieht der, die das oder Neutrum eben auch aus am Ende? Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil natürlich, ich glaube, es gibt da so eine Entwicklung. Wir sprechen auch privat oft drüber, wie muss ein Creator, ein virtueller Creator ausschauen? Ist es eher ins Avatarige? Geht's ins Menschliche? Was ist da? Dann das Thema Deepfake. Du kennst ja meine Story, was ich auch im Podcast schon erwähnt habe, mit dem OnlyFans-Test. auch echte Menschen. Das heißt, ihr seid ja mit einem richtigen Ansatz da rangegangen und ihr wolltet ja was bewegen. Das heißt, technologisch gesehen ist es jetzt nicht so, wie ich ran an die Dinge in meiner Vergangenheit rangegangen mit meinem Hey-Chan und ein bisschen Midjourney-Prompten und Deepfake und so, sondern es war ja schon sehr aufwendig, ne?
Genau, es war schon ein bisschen anders. Also es gibt natürlich verschiedene Ansätze und ich sage auch nicht, dass jeder Ansatz richtig ist oder dass der eine richtig ist, der andere falsch. So, unser Ansatz war der, dass wir rausgehen wollen mit etwas, wo wir zu 100% dahinter stehen können und wo wir das Gefühl haben, wir setzen einen neuen Standard. So. Und dann war relativ klar, okay, dieser Charakter muss top-notch kreiert werden. Dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt in einem Animationsstudio gearbeitet habe, war das jetzt nicht grundsätzlich die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit war eher, sage ich jetzt mal, diese Kapazitäten freizubekommen, dass dieser Charakter kreiert werden konnte von den besten Designern. Dafür braucht es eigentlich Budget. So, ganz einfach so. Und dann hatten wir das Glück, dass wir mit einem starken Partner von Anfang an geredet haben, die an die Mission geklopft haben und denen hatten wir die Möglichkeit gegeben, Launch-Partner vom Charakter zu werden. Ja. Und das war im Gaming, eine Technologie-Company aus dem Gaming, die sehr früh gesagt hat, okay, pass auf, wir geben euch ein finanzielles Backing für die Kreationsphase des Charakters. Wir sehen, dass ihr was Größeres vorhabt, dass es ein bisschen auch Mindspace braucht und Arbeitsspace braucht und deswegen haben wir ein Budget bekommen für die Entwicklung. Dafür mussten wir natürlich, wie es auch immer ist, in dieser Welt eine gewisse Gegenleistung erbringen, die auch medial eine gewisse Kennzahlen liefert. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen so ran, dass wir die Kreation des Characters öffentlich machen. Das hatte mehrere Vorteile. Die erste ist, virtuelle Charakter brauchen eine Art Trust. Wenn die eine Community aufbauen sollen. Und so haben wir es mehr oder weniger geschafft, dass wir, wenn wir von Anfang an die Community einbinden in die Kreation des Charakters, dann schaffen wir auch einen Trust, dass die Beweggründe für das Aussehen, für die visuelle Darstellung vertrauenswürdig ist und dass Leute auch so eine Art Partizipationseffekt für sich selbst dabei haben. So. Und dann war die nächste Frage, wollen wir from scratch einen Charakter entwickeln? Wollen wir komplett virtuell fiktiv gehen? Und wie schaffen wir sozusagen diesen Trust noch stärker in die Kreationsphase zu bringen? Nämlich nicht einfach nur einen Charakter aus der Idee von Kai oder wem auch immer zu entwickeln, sondern zu sagen, pass auf, vielleicht schaffen wir mehr Trust, wenn wir einen Charakter nehmen, der auf einer echten Person, auf einer Real-Life-Personality besteht, aufbaut sozusagen. Mhm. Ja, und dann, das war der zweite Gedanke, wir finden jemanden, der Lust hat, von sich selbst einen Charakter entwickeln zu lassen und vielleicht auch in den Charakter seine eigenen Charakter-Traits rein reflektieren oder projizieren will, aber andererseits auch vielleicht neue Traits in den Charakter reinholen will, die Person sonst nicht hat. Also Stichwort Superkräfte, Stichwort Sachen, die nur im Digitalen gehen. So. Und dann hatten wir jemanden gefunden, die Jill Undert. Jill Undert ist eine Twitch-Hostin, die ist auch Unternehmenssprecherin von Miss Germany. Die war angefixt von der Idee und dann sind wir losgestartet. Dann hatten wir das finanzielle Backing, dann hatten wir das Konzept, wie wir den Charakter entwickeln, haben noch eine weitere Medienkooperation dazu bekommen, nämlich Twitch, mit der Mission, dass wir viel mehr Empowerment in die Gaming, in die digitale Welt bringen wollen, waren sie natürlich auch überzeugt und deswegen haben sie uns relativ viel Medienpower gegeben. Das heißt, während wir den Charakter entwickelt haben, der wurde live entwickelt mit einem 3D-Designer und Jill im Livestream auf Twitch, hat uns Twitch unterstützt mit diversen Placements, Startseite teilweise. So haben wir einerseits Leute reingekriegt, die davon noch nie was gehört haben sozusagen. Andererseits ein bisschen PR-Wert auch kreiert für die Company, die dabei war. Und wir hatten selbst auch Traction auf dem Character from Day One sozusagen. Ja, das heißt, da ist ein Sketch entstanden, dieser Sketch wurde zu einem 3D-Character. Dieser 3D-Character hat dann eine Frisur bekommen, der hat dann einen Anzug bekommen, Fashion, was auch immer, Aussehen. Und das Schöne daran war, Jill hat da zwar Wünsche geäußert, aber die hat sie immer in die Kommentarspalte gegeben, hat gesagt, hey Leute, wie sieht's aus? Soll ich lange Haare haben? Hey Leute, wie sieht's aus? Körperform? Wollt ihr so, dass ich so aussehe, wie ich jetzt aussehe? Wollt ihr, dass ich größer bin, kleiner bin? Welche Klamotten trage ich? Sie hat auch eine ikonische Frisur bekommen, die Community ausgewählt hat. Also so hatten wir relativ früh von Anfang an Traction, Community.
Wie viele Leute waren so im Livestream? Also kann man so sagen, gab es so Zahlen?
Kann man schon sagen. Also wir hatten, ich glaube, es waren 12 Livestreams in der Character Creation Phase und im Schnitt 100.000 Viewer. Also also auf dem Livestream im Schnitt gesamt und dann gab es so concurrent bis zu 8.000, 9.000 Leute. Und das war schon sehr stark. Also natürlich muss man sagen, Jill hatte schon eine Community vorher, aber Twitch hat da natürlich auch sehr geholfen. Das heißt, man hatte sehr schnell eine Community, die auch Lust drauf hatte, weitere Livestreams zu sehen, wenn der Charakter dann gelauncht ist.
Ja, ich glaube, es ist auch so was Spannendes, man so über die Schulter schauen, wenn wir sowas entwickeln. Das ist ja sozusagen eben jetzt vielleicht auch der aufwendigere, aber auch irgendwo der richtig spannende Weg, weil wenn du dir überlegst, ich kann mitentscheiden, wie etwas entsteht, das ist schon was Spannendes. Jetzt ist so ein bisschen die Herausforderung, ja, wir reden ja oft drüber, wir sind ja auch so, machen wir jetzt auch keinen Hehl draus, schon dabei, die Dinge weiter, mit deiner Expertise weiterzudenken im Team, auch bei uns zusammen, was wir vielleicht noch planen wollen an Dingen. Dann war ja auch immer so ein bisschen das Thema, wenn man sich jetzt den Twitch-Kanal anschaut und die Zahlen krass, wenn ich komme aus dem Social, dann stehe ich auf Insta, dann hat die 700 Follower, dann sind natürlich viele Leute, sagen, ja, was hast du denn jetzt? So, du weißt ja, wie die limitiert die Leute sind, die schauen ja auf die Follower, assoziieren das direkt mit irgendeinem Erfolg oder Misserfolg. Ich finde das nicht, würde das nie so pauschalisieren. Erzähl mal, ihr habt ja, trotz, sage ich jetzt mal, der noch überschaubaren Followeranzahl schon gewisse Herausforderungen auch gehabt aufgrund des Characters. Und wir haben jetzt ja auch drüber gesprochen, wie kann man so einen Character trotzdem mit Purpose, mit Meinung, mit einer Haltung auch irgendwo skalieren im Content. Ne? Das war so ein bisschen eure Herausforderung.
100%. Also genau wie du sagst, also natürlich hatten wir da große Erfolge in der Erstellung des Characters, hatten eine gewisse Community im Realtime, in der Realtime-Co-Creation auf Twitch sozusagen erstellt. Und dann ging es aber darum, das war ja sozusagen noch ein echter Mensch, der da einen Charakter gemacht hat sozusagen. Ja. Also da war dann am Ende dann ein Modell, was sich gedreht hat auf so einem kleinen Turntable sozusagen. Mhm. Und das waren die 12 Livestreams, das Ergebnis der 12 Livestreams. Dann musst du diesen Charakter aber mit Leben einhauchen. Ja? Das war die Idee. Ja? Mhm. Und die Idee war auch, im Spirit, den man vorher hatte, dass man sagen will, man will eine Relatability zu dem Charakter schaffen, dass dieser nicht einfach nur ein recorded Figur ist, so ich sage jetzt mal Mickey Mouse artig, sondern dass die auch interagieren kann mit der Community. Das heißt, von Anfang an war die Idee, mit dem Charakter live zu gehen und dann stehst du automatisch vor einem technologischen Thema. Mhm. Also ich sage mal die Kreation dieses dieses Bildes oder dieses Modells, das kriegt noch jeder hin, der sich ein bisschen auskennt mit 3D-Creation-Software. Der eine kann es besser, die andere kann es noch besser oder schlechter. Mhm. Aber das dann zum Leben zu erwecken, mit der Community zu interagieren, das war der Challenge. Und wir haben damals eigentlich nur einen Weg gefunden, der safe funktioniert hat, auch auf Twitch. Und das war ein Motion Capturing. Das heißt, die Jill, die Basis sozusagen für unseren Charakter, der dann Lish genannt wurde, auch zusammen mit der Community. Die Community hat mehr oder weniger entschieden, wie der Charakter heißt. Also Jill rückwärts, Lish. Mhm. Die geht live mit einem Motion Capture Anzug. Und dann haben wir erstmal, also durch Glück und natürlich habe ich den Zugang zu so einem Anzug gehabt, so durch das Studio, für das ich gearbeitet habe. Dann musst du aber sehen, Motion Capture Anzug hat noch eine Software-Pipeline dahinter. Mhm. Das heißt, der Charakter wird in einer Software erstellt, dann musst du irgendwie ein Übersetzungstool dazwischen stellen, was wiederum diesen Charakter in einen Echtzeit-Rendering-Prozess bringt, ja, Unreal Engine oder ähnliches sozusagen. Und dann muss das wiederum noch in ein Broadcasting-System laufen.
Der Aufwand auf jeden Fall.
Das ist ein großer Aufwand auf jeden Fall. Also ich sag auch, da ist auch noch mehr dahinter als das, was ich jetzt sage sozusagen. Das klingt jetzt noch ein bisschen below fast schon, das ist gar nicht so below. Und dann muss es noch seamless funktionieren. Das heißt, du musst dir vorstellen, was wir haben wollten ist, dass Jill eine Hand bewegt, dass Jill ihr Gesicht bewegt, Mimiken hat, Sachen macht und dass Lish, dieser Charakter, das seamless, ohne Latenz gleichzeitig in Twitch macht sozusagen. Und das war ein großer Aufwand. Also wir haben dann den ersten Livestream gemacht, circa 1-2 Monate, nachdem wir den Charakter gelauncht haben. Und da gab es natürlich die ersten 3-4 Livestreams, das war Kraut und Rüben. Ja, also ich meine, aber ehrlicherweise war das auch gut. Also man hatte noch diesen Uplift der Community, also man, die war noch interessiert, die wollte sehen, wie dieser Charakter live geht. Und die hat dann auch natürlich miterlebt, wie eine hohe Latenz in der Bewegung ist. Also der Livestream war dann immer so aufgebaut, dass zuerst Jill kam, dann zieht sie den Anzug an und dann fängt sie an, den Charakter zu bewegen. Und die Leute haben halt bemerkt, okay, yo, das funktioniert halt schon. Aber es funktioniert halt nicht gut. So, und dann war es dann irgendwo so, der Techniker hat sich mit eingemischt in den Stream. Das war auf eine gewisse Art und Weise cool, weil es wieder so ein bisschen Commitment mit der Community gegeben hat. Aber es war auch relativ schnell zu erkennen, selbst wenn wir dieses Thema technologisch mastern, du hast ein Team, was jedes Mal an den Start kommen muss. Du hast Aufwand, sag ich mal, des Grauens und da muss es eine skalierbare Lösung geben. Ja, also nichtsdestotrotz, wir haben tolle Sachen gemacht. Wir sind letztes Jahr, glaube ich, von April bis November, also 2023, haben wir jeden Monat 4 bis 6 Livestreams gemacht auf Twitch.
Hattet ihr auch Kooperationen mit Brands, ne?
Also genau, kann man auch sagen. Wir hatten größere Kooperationen. Wir haben jetzt auch noch eine Kooperation auf dem Charakter mit einem Finanztechnologiedienstleister. Die waren natürlich auch begeistert auf eine gewisse Art und Weise von dem Innovationsaspekt, ja. Also zu sehen, dass man ein purpose-driven Modell in ein technologiegetriebenes Umfeld bringt, sozusagen, das trifft natürlich auch den Nerv von Brands. Ja. Alle Brands haben Interesse an einem Purpose, der vielleicht auch ihren eigenen Purpose supportet. Und alle Brands haben Interesse an neuen technologischen Themen.
Ja,
das hat natürlich total gematcht, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich meine, das ist ja kein Hehl. Wir reden ja auch oft drüber, über das KI, generative KI. Glaube ich, hat jetzt auch diese Technologie die letzten 2-3 Jahre hat jetzt nochmal dazu geführt, dass natürlich auch manche Dinge technologisch jetzt einfacher umsetzbar ist. Also hier die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie können sich freuen. Wir werden auf jeden Fall euch updaten. Ich in meiner Update-Folgen mit Jens sowieso immer, was Kai und ich so vorhaben. Aber ich finde es auch so ein bisschen spannend. Kannst du jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, gibt es einen Unterschied zwischen einer Interaktion? Also wir reden auch viel mit Brands, wir pitchen es auch teilweise. Dann heißt es oft, ja, wie unterscheidet sich das in der Interaktion mit der Community? Kannst du da irgendwie, hast du da irgendwas festgestellt? War das jetzt besser, sieht, wenn er jetzt menschlicher aussieht oder wenn er jetzt, sag ich mal, avatariger aussieht?
Ja, das ist ein super, super interessanter Frage, sage ich jetzt mal, die man auch nicht, glaube ich, mit der Antwort beantworten kann. Also ich glaube, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Lish ist ja nicht die einzige virtuelle Influencerin, die wir gelauncht haben. Wir haben auch Full Brands schon virtuelle Characters gelauncht gehabt in der Zeit. Was bei Lish aufgefallen ist, weil da saß ich teilweise mit in der Kommentarspalte, sage ich jetzt mal, da die Leute sind halt schon interessiert an dem technologischen Aspekt dahinter. Das heißt, die Fragestellung ist natürlich eine andere. Also viel mehr wird gefragt, wie geht denn das? Was ist das für eine App? Was ist das für eine KI? Etc. Die Leute sind erstmal natürlich höchst interessiert.
Techie.
So. Genau. Das ist schon so ein bisschen Tech. Also jeder hat, aber auch so Low-Level-Tech, also Mainstream-Tech-Leute, die haben großes Interesse daran, dass... Was man bei den Gästinnen bemerkt hat, ist, das war spannend, fand ich. Die Show war ja so, dass Lish auch echte Menschen eingeladen hat und die interviewt hat, sozusagen. Okay. Da gab es natürlich am Anfang immer so ein Huch. Voll komisch, dass ich hier mit dem Avatar spreche, so. Aber das Schöne war, dass sie das irgendwann nicht mehr bemerkt haben, weil der Avatar war so kreiert, er war nicht hyperrealistisch, sozusagen, also jetzt nicht ein zweiter Mensch, sondern das war schon ein Avatar, wo man jetzt ganz klar sehen kann, das ist ein Charakter, sozusagen. Das heißt, du hast bemerkt, dass diese Gästinnen relaten konnten zu dem Charakter und nicht die ganze Zeit gedacht haben, ey, der sieht irgendwie weird aus, das ist irgendwie so dieses Uncanny Valley-Effekt, dieser Zombie-artige, das kann kein Mensch sein, sondern die wussten, okay, das war ganz klar, das ist ein Charakter und dann konnten sie sich besser drauf einlassen, sozusagen. Und was auch spannend war, dass die Jill ihre Persönlichkeit ein wenig verändert hat, als sie in dem Charakter war. Also sie war auf einmal freier, leichter, hat ein bisschen auch die Themen anders besprochen, als sie es normalerweise auf Twitch machen würde. Das war spannend. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, generell konnte man bei Lish sehen, dass selbst bei der wenigen Followeranzahl an Social Media und so weiter, dass du eine höhere Interaktionsrate hattest, als wenn du jetzt als Person, die für Diversity steht, selbst starten würdest, sozusagen. Die war höher. Aber ich glaube, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Also ich habe ein paar Sachen gelesen, über diese eher bekannteren virtuellen Influencer, wo man sagt, okay, die Interaktionsrate ist generell höher, die Engagement Rate ist generell höher, einfach weil die Leute das ein bisschen kurioser finden, so. Aber ich würde behaupten, es hängt ganz davon ab.
Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Charakter ab, ne? Also ich wäre vorhin nochmal das OnlyFans-Thema als Beispiel zu nehmen. Ich glaube, wenn du natürlich jetzt als Frau oder auch als Mann so ein bisschen in diese Sexualisierte gehst, dann funktioniert es ja auch, sonst wird ja OnlyFans nicht funktionieren wegen Instagram. Ja, also die meisten Models skalieren ihr Business ja über Insta. Das heißt, sie weckt eine Begehrlichkeit. In Asien, wenn man nach Asien schaut in den Raum, da gibt es eigentlich sozusagen die Vorreiter, ist natürlich eine hohe Akzeptanz in der Zivilbevölkerung, in der Community, auf Social, auf WeChat, wie auch immer, you name it, dass die Folgen der Person, weil sie wissen, sie ist nicht echt, aber sie integrieren sich. Ich glaube, ich muss nochmal schauen, wie der Name nochmal war. Gibt es dieses Beispiel?
Code Miko meinst du?
Genau, ja.
Code Miko.
Genau, ja.
Super Beispiel.
Ja, aber was mir da so ein bisschen auch fehlt, ist, dass da das so ein bisschen fehlt, was du gerade vorhin angesprochen hast, sprich nämlich die macht jetzt, böse gesagt, nichts anderes als ein Influencer, der irgendwelche Produkte in die Kamera hält. Und ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Ethik und Verantwortung. Ich finde schon, also ich habe da eine Meinung, aber wie siehst denn du, was ist bei so einer Schaffung und Nutzung von virtuellen Influencer wichtig, ethisch gesehen? Wir schwimmen gerade in unsicheren Zeiten. Und glaubst du, dass man auch virtuelle Influencer oder generell KI kennzeichnen sollte auf den Plattformen?
100%. Also beides 100%. Also sowohl Ethik zu beachten als auch AI kennzeichnen. Also ich bin ja, wir haben uns natürlich auch über das letzte Jahr, gerade ich federführend, haben mir viele Beispiele angeschaut und in Asien Code Miko ist ein super Beispiel. Es gibt noch andere schöne Beispiele. Die haben unglaubliche Engagement-Raten, aber das, was sie machen, ist höchst zweifelhaft, ehrlicherweise. Das geht schon in eine Richtung, wo du sagst, das möchtest du eigentlich deinen Kindern, die unter 16 sind, auf keinen Fall zeigen, sozusagen. Das ist auch der Unterhaltungswert ist, der ist da, aber der Mehrwert ist meines Erachtens nicht unbedingt gegeben. So. Und wir befinden uns in einer Zeit, auch wie du sagst, die ist auf verschiedene Arten interessant und auch so ein bisschen, aufregend, wo sich die Politik hinbewegt, aber auch wo die Technologie sich hinbewegt. Unsere Kinder werden in der Welt, sind in der Welt, wo Digitalität und Realität verschwimmt. Ja. Und wo willst du deine Kinder hingeben, wenn die neuen Role Models in der digitalen Welt mehr oder weniger
Avatare sind,
die für nichts stehen, die keinen moralischen Kompass haben auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Und deswegen glaube ich, Ethik ist ein großer Punkt und ich würde auch jedem raten, der das Thema spannend findet, unter einem ethischen Standpunkt sein Konzept, ihr Konzept zu hinterfragen und zu sehen, ist das gut, was ich das mache? Hat das einen Impact? Kann man das Kindern zeigen? Ist das die Zukunft, die ich will, sozusagen? Mhm. Weil wir müssen uns, es werden tausende Millionen von Avataren entstehen und die Frage ist, einer von denen oder 100 oder 1000 von denen werden Role Models sein für andere Menschen und auch Menschen, die wieder Avatare launchen. So. Und was wollen wir haben? Role Models, die für gute Sachen stehen oder wollen wir Role Models haben, die
eine schlechte Kopie sind von dem, was es schon gibt?
Genau, was ja. Schon gescheitert ist, nämlich ja. Product, also wie gesagt, es gibt Influencer-Marketing ist toll und es gibt gute Influencer, viele, aber das sind die Top 2%. Ja. Die 98%, die da drunter liegen, das ist größtenteils Trash so, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber die geben uns nichts. So. Die rauben uns was. So. Ja. Und wir wollen in Zukunft, glaube ich, eher moralisch gesehen in die richtige Richtung gehen. So. Und deswegen haben wir da eine Verantwortung auch in der Kreation.
Ja, das finde ich ist ein guter Punkt, was du sagst. Ich glaube, Verantwortung und Kennzeichnung generell, Jens und ich haben auch in den Folgen auch immer wieder drüber gesprochen, wir sind da, also es wird eine Kennzeichnung safe kommen über alle Plattformen, muss auch kommen. Aber ja, also du hast ja gesprochen, du hast mit Marken schon zu tun gehabt, Marken und Akzeptanz so. Also du, ich glaube ich, wir tauschen uns ja öfters aus, du hast mir schon oft erzählt, dass... Ich glaube, nicht jede Brand dafür prädestiniert ist, aber es gibt schon Brands, die das spannend finden. Du hast es ja gerade erklärt, wie es entstanden ist.
Absolut. Also dadurch, dass sich das Thema auf eine gewisse niedrige, exponierte Art und Weise im letzten Jahr sehr stark mit begleitet habe und getrieben habe, habe ich natürlich super viele Gespräche auf dem Markt auch geführt. So. Und natürlich gibt es Marken, die das höchst spannend finden. Und es hat auch vollkommen rechtlichen Grund, also verschiedene Gründe tatsächlich auch. Also einmal das, was ich gesagt habe, dass viele das Thema Innovation einfach spannend finden und das Thema auch besetzen wollen und da auch einen klaren Use Case sehen. Ja, nicht nur im Bereich Testimonial, sondern auch im Bereich Customer Interaction und auch Customer Service. Und das macht auch total Sinn. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Purpose. Also, und das kann man auf jeden Fall in einen virtuellen Charakter extrem gut rein DNAen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist auch das Thema, ja, dieses Corporate Influencer-Thema ist natürlich auch ein spannendes Ding. Thema. Gerade deswegen, weil es ist eine Person, die ist konsistent, die ist safe, brand safe auch tatsächlich so und die kann für eine Marke stehen so und super auch influenced werden von eigenen MitarbeiterInnen. Ja.
Ich glaube, das ist eine große Chance, wo wir auch so rangehen wollen. In die Richtung wollen wir gehen, Kai. Also das machen wir kein Hehl draus. Aber ich glaube, dass das auch eine große Chance ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel das Stichwort Corporate Influencer nimmst, es basiert ja immer auf eine echte Person, die in einem Unternehmen ist, die in einem Unternehmen bleiben muss. Weil wenn ich also in ein Unternehmen investiere, in Zeit, Geld und Fortbildungen und Co., großes Bottleneck ist oft, zumindest sind wir es, wenn wir Corporate Influencer Programme mit großen Konzernen machen, auf LinkedIn gerade eben darüber diskutieren, mit Verantwortlichen ist es so, ja, wer hat Bock drauf, so ungefähr, ich stelle mich vor die Kamera, mein Gesicht, ich glaube, das ist eine gute, große Chance für Unternehmen, da nicht nur einen Brand-Safe-Character zu entwickeln, sondern auch als Unternehmen jemanden zu haben, zu sagen, hey, schlüpf mal in die Rolle. Ich habe witzigerweise letztes Mal darüber geredet, dass es eigentlich so eine Art Maskottchen-Dasein irgendwo hat. Und ich glaube, jeder, sonst würden wir auch nicht diese Maskottchen-Logik hinterfragen, die viele Brands ja haben oder Fußballvereine. Jeder hat sein Maskottchen, jede Brand findet sie in den Obi-Biber und wie auch immer. Nicht jede, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, wenn man das so denkt, ist das eine Riesenchance auch. Und wie siehst du es im Vergleich? Ich meine, du warst jetzt bei Woodblock. Woodblock ist ja auch international anerkannt. Du bist auch viel rumgekommen. Du weißt, in Deutschland funktioniert das Internet immer noch nicht von München nach Berlin. Wie siehst du das generell? Hat das Thema virtuelle Influencer für dich eine Zukunft?
100%. Also viele Gründe, die, warum ich da eine Zukunft sehe, eine große Zukunft, habe ich ja schon gesagt. Im Endeffekt musst du dir angucken, wie Digital und Realität verweben sozusagen. Mhm. Und es wird für jede Person eine digitale Repräsentanz gebraucht in Zukunft. Ja, jeder Mensch wird eine digitale Identität haben für die digitale Welt. Das ist jetzt schon so.
Durch Social.
Durch Gaming. Das, was teilweise Kids machen, Roblox, von mir aus auch Fortnite oder andere Gaming-Plattformen in dem Bereich. So, du schaffst dir eine digitale Identität. Ich kann an der Stelle mal eine Empfehlung geben von Podcast How to Build a Metaverse. Das fand ich sehr spannend. Da geht es um die Geschichte von Second Life, wo man ja sagt, das erste gescheiterte Metaverse, was wirklich Traction hatte. Wenn man sich das mal anhört, wird man sehen, also das ist ein bisschen so der Gartner Hype Cycle. Das ist gescheitert, ja, aber da gab es schon eine Community, die hat eine Identität online gehabt und hat die auch gelebt und hat sich auch expressed. Und genauso wird es für uns sein. Dementsprechend gucken wir auf den Markt, wo kommt das Geld her? Das kommt von den Brands, kommt von den Corporates sozusagen. Mhm. Auch die Corporates werden dieser Entwicklung sich nicht verwehren können und die sehen es ja auch. Dementsprechend, ich sag mal, die Zeiten für virtuelle Avatare sind angebrochen. Mhm. Ich glaube, dass das Thema Skalierbarkeit ein großes ist. Das, was ich eben besprochen habe, wie wir Lish kreiert haben, also in Retrospektive, das war natürlich, sagen wir mal, Early Days, das war 2022, 23, wir haben jetzt mittlerweile 24.
Also sehr, sehr lange Zeit her.
Dreht sich schnell. Ja. Ich glaube, dass diverse Lernalgorithmen, Machine Learning und AI da einen großen Pivot schaffen werden bei dem Thema auch Avatar-Generation für Menschen. Mhm. Dementsprechend, also ich prognostiziere jetzt, dass viele Stars auch einen digitalen Avatar haben werden, sehr bald. Und der auch für sie vielleicht ein paar Konzerte spielt, vielleicht mal auch in einem Film spielt, vielleicht mal in einem Game auftritt, etc. So und so kommt es in den Mainstream.
Ja, also witzig, dass du das sagst. Hier gibt es ja eine Firma, die richtig durch die Decke gegangen, Metaphysics AI, für jeden. Werden wir natürlich in den Shownotes auch markieren, ist vielleicht dem ein oder anderen auf TikTok mal entgegengeflogen, nämlich Tom Cruise, also Deepfake-Firma aus UK, glaube ich, sind die praktisch dieses Thema Schauspieler-Lizenzierungen an den Markt, ich glaube, es sind mehrere eingestiegen, Tom Hanks und so. Es ist also, ich meine, wir sind aus der Branche, wir nörden rum, das sage ich immer wieder, das heißt, für uns ist es sozusagen interessant, wir lesen, ich glaube, für die Allgemeinbevölkerung ist noch gar nicht so klar, was da auf einen zukommt. Auch hier ist natürlich das große Thema, die KI beschleunigt den ganzen Prozess auf technologischer Hinsicht, dass man halt die Dinge besser skalieren kann. Das heißt, ich glaube, die große Chance im internationalen Vergleich ist eigentlich auch, dass wir hier in Deutschland eigentlich auch oder im Dachraum vielleicht einfach auch geile Cases, wie ihr es gemacht habt, halt auch irgendwie baut mit irgendeinem Ansatz. Es gibt viele Themen. Ich weiß auch, dass witzigerweise, glaube ich, die Ukraine vor ein paar Wochen eine virtuelle Presse, einen virtuellen Avatar gelauncht haben mit, ich glaube, HeyGen-Technologie, ich muss nochmal schauen, Pressefrau sozusagen als virtuelle Influencerin, fand ich ganz smart, ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, aber okay, ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo wir uns hinentwickeln, im Educational-Segment, wo man virtuelle Influencer einsetzen kann, sogar mit Regierung meiner Meinung nach, jetzt denke ich an diese große hier Drogenpolitik-Kampagne, oder Aufklärungsthemen. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube da, aber internationaler Vergleich, ja, ist wahrscheinlich, Kai, aus deiner Perspektive, du hast ja auch mit vielen, vielen Amerikanern, vielen Chinesen, Asiaten auch vielleicht zu tun gehabt. Was sieht düster aus für uns mal wieder, oder in Deutschland?
Also ich will es nicht ganz schwarz malen, aber natürlich sind wir notorische Zweifler und notorische, ja. Ich will es nicht übertreiben, aber ich sag mal, wir haben Cases, so. Wir haben theoretisch auch die Neugier, weiterzugehen. Wir brauchen ein bisschen mehr Mut, wie immer. Aber andere Märkte sind einfach extrem weit, ja. Also gerade Asien, das ist auch historisch durch Gaming und durch Manga einfach viel stärker in der Kultur drin, so. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch in Deutschland gibt es spannende Brands, spannende Corporates, die das Thema noch nicht international irgendwie sich gekrallt haben. Und ich denke auch an Automotive. Ich denke aber auch an andere Companies. Da bin ich, glaube ich, doch optimistisch, dass wir hier noch ein bisschen was auf die Straße kriegen.
Aber siehst du so Unterhaltungsthemen jetzt, also so unter, vielleicht nochmal abschließend, weil da kommst du ja so ein bisschen her vor aus der Unterhaltungsbranche. Wir sprechen ja viel mit so TV-Produzentinnen und Produzenten. Wir hatten letztens diskutiert in der Runde, ob wir nicht eine TV-Show entwickeln mit virtuellen Influencern. Ja, da gab es ja die große Thematik, ja? Wäre auch was für unseren Anwalt vielleicht mal als Frage. Persönlichkeitsrechte, könnte ich jetzt easy einen Olaf Scholz in eine Talkshow reinbeamen, ja, weil ich den einfach kopiere, Deepfake-mäßig und dann mit einer Technologie drüber ziehe, über einen Praktikanten, der dann vorne sitzen muss.
Du, also wenn das eine Frage ist, also da fragst du den Falschen. Also ich glaube, das Thema Law und alles Juristische in dem Bereich, da gibt es ein paar andere Experten, nicht so viele Expertinnen, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, im Unterhaltungsbereich haben wir noch nicht mal richtig angefangen. So. Und wenn wir gucken, was die nächste Generation, also ich sage jetzt nicht das berühmte Buzzword, die meiste Zeit macht, dann ist das Gaming. Und nicht nur die, sondern auch Leute wie ich, die etwas älteren, nicht Boomer, aber danach das. selbst die Game. Ja. Ja. Und wir sind, das heißt, wir haben einfach eine Affinität zu dem Thema Avatar, so oder so. Ja. Und das heißt, Unterhaltungsbranche, Augen und Ohren auf und vor allen Dingen mal den Kopf anschalten und ein bisschen mutig sein. Da gibt es extrem viele Use Cases für die Zukunft. Da bin ich mir sehr sicher.
Also ich sehe es ja zum Beispiel, wenn du jetzt direkt, wenn wir direkt kreativ noch sein wollen zum Abschluss. Also Masked Singer mit Avataren gab es tatsächlich schon mal so eine Art Format, hat anscheinend gefloppt. Ich wurde mir gesagt, aber wo ich dann eben auch glaube, dass vielleicht falsche Zeit, falscher Ort.
Nicht nur das, aber das wäre ein Material für einen anderen Podcast, sage ich
ja,
mal. Okay,
ja, und was wünschst du dir, wenn du sozusagen noch in die Zukunft schauen kannst? Purpose zum Abschluss für virtuelle Influencer, was, dass es eine gute oder Entwicklung nimmt oder was wünschst du dir für deine Kinder?
Ja, eine gute Entwicklung ist ja auch immer Definitionssache, ja, aus welches du siehst. Also was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass dieser humane Aspekt nicht verloren geht. Ja. Und das ist generell das Thema, was ich mir wünsche für diese ganzen AI-Diskussionen und etc. Also das Thema virtuelle Influencer ist höchst spannend. Ich begleite das und ich glaube, da gibt es einen positiven Outlook, wenn man nicht vergisst, dass der Mensch das Ganze prägt und schafft und dass das Gute im Menschen sozusagen auch in die Intelligenz sozusagen, die künstlich generiert wird, mit rein wächst und mit reingewoben wird. Deswegen glaube ich, solange wir das Gefühl haben, wir machen was Gutes, da gibt es mein Lieblingszitat, doing the right thing is never the wrong thing, glaube ich, haben wir dann eine gute, ja, es ist mein Wunsch schon in Erfüllung geraten, nämlich wir werden eine gute Technologie schaffen und gute Avatare schaffen, die uns in eine hoffentlich nachhaltige Zukunft führen.
Du sagst, das ist das Wort zum Sonntag, heute ist Dienstag, aber passender, abschließender hätte man es nicht machen können. Kai, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, feel free zu kommentieren und Fragen zu schicken, die wir in Zukunft vielleicht noch beachten sollen. Aber es war, glaube ich, schon mal ein sehr interessanter Einstieg in das ganze Thema virtuelle Influencer. Es wird uns weiter begleiten, es wird sich ja weiterentwickeln. Dementsprechend werden wir euch immer updaten und mitnehmen. Vielen Dank, Kai, für deine Zeit.
Bye, bye.